Woher kommt das Böse? Vielen Menschen ist es ein großes Rätsel, warum es auf dieser Welt Böses gibt. Wenn sie sehen, was für schlimme Dinge passieren und wie viel Leid und Zerstörung daraus entstehen, fragen sie sich, wie das alles mit einem souveränen Gott vereinbar sein soll, der angeblich unendlich weise, mächtig und liebevoll ist. Für sie ist das ein unerklärlicher Widerspruch. In ihrer Verunsicherung und ihren Zweifeln übersehen sie allerdings ganz, dass die Bibel zu diesem Thema ganz klare Aussagen macht, die jeder verstehen muss, der gerettet werden will. Manche möchten verstehen, wie die Sünde aufkommen konnte und beschäftigen sich dabei mit Fragen, die Gott nie offengelegt hat und auf die sie entsprechend auch keine Antworten finden. Weil sie aber zu Skepsis und Kritik neigen, nehmen sie ihre fehlenden Ergebnisse als Rechtfertigung dafür, die Heilige Schrift insgesamt zur Seite zu schieben. Andere gelangen zu keiner befriedigenden Erklärung für das große Problem des Bösen, weil Traditionen und falsche Auslegungen die biblischen Wahrheiten über Gottes Charakter, seine Regierungsform und seinen Umgang mit der Sünde verschüttet haben. Die Entstehung des Bösen lässt sich nicht auf eine Weise erklären, dass seine Existenz logisch nachvollziehbar wäre. Was sich jedoch über den Ursprung und die endgültige Auslöschung der Sünde sagen lässt, ist mehr als genug, um Gottes gerechtes und gütiges Verhalten in der gesamten Krise herauszustellen. Die Bibel macht überdeutlich, dass Gott in keiner Weise für das Aufkommen der Sünde verantwortlich ist. Er zog weder seine Gnade einfach zurück, noch gab es einen Fehler in der göttlichen Regierung als möglichen Auslöser für eine Revolte. Die Sünde ist und bleibt ein Fremdkörper, mysteriös, unfassbar und ohne jede Daseinsberechtigung. Ließe sich ihre Existenz irgendwie begründen, wäre es nicht länger Sünde. Das Wort Gottes gibt uns die einzige Definition von Sünde. Sie ist die Übertretung des Gesetzes. Sie ist die sichtbare Folge eines Prinzips, das sich im Krieg mit dem großen Gesetz der Liebe befindet, auf dem Gottes Herrschaft basiert. Bevor das Böse aufkam, herrschten im ganzen Universum nur Frieden und Freude. Alles war in vollkommener Übereinstimmung mit dem Schöpfer und seinem Willen. Die Liebe zu Gott stand über allem und die Liebe untereinander war rein und selbstlos. Christus, das Wort, der einzigartige Gottes, war eins mit dem ewigen Vater, eins in der Natur, im Charakter und in den Plänen. Er war das einzige Wesen im gesamten Kosmos, das alle Absichten und Überlegungen Gottes in ihrer Tiefe nachvollziehen konnte. Durch Christus verwirklichte der Vater die Erschaffung aller Himmelswesen. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel ist, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Und die Loyalität des ganzen Himmels galt ebenso Christus wie dem Vater. Das Grundgesetz unter Gottes Herrschaft ist die Liebe. Sie ist der große Maßstab für Recht und Unrecht. Solange die Liebe uneingeschränkt unter allen geschaffenen Wesen regierte, war ihr gemeinsames Glück sicher. Gott wünscht sich, dass seine Geschöpfe ihm aus Liebe dienen und dass sie ihn verehren, weil sie seinen Charakter kennen und bewundern. Erzwungene Treue hat für ihn keinen Wert. Alle haben von ihm einen freien Willen erhalten, damit sie Gott aus eigener Entscheidung folgen können. Doch einer von ihnen entschloss sich, diese Freiheit zu missbrauchen. Die Sünde nahm ihren tragischen Anfang mit dem Geschöpf, das nach Christus unter allen Himmelsbewohnern die größte Ehre, Macht und Herrlichkeit von Gott empfangen hatte. es war Luzifer, der Höchste unter den schirmenden Thronengeln, bis zu diesem Zeitpunkt ein heiliges, makelloses Wesen. So spricht Gott der Herr: O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit, in Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Luzifer hätte für alle Zeiten in Gottes Gunst stehen können. Das ganze Heer der Engel liebte und ehrte ihn. Seine herausragenden Fähigkeiten hätte er zum Segen anderer und zur Ehre seines Schöpfers einsetzen können. Doch der Prophet Hesekiel berichtet weiter: Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Ganz allmählich ließ Luzifer den Wunsch in sich aufkommen, seine eigene Ehre zu suchen. Du erhebst dein Herz, als wäre es Gottes Herz. Du hattest dir vorgenommen: Ich will meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Das Ziel dieses Engelfürsten war nicht länger, dass die Herzen aller Geschöpfe in Liebe und Loyalität Gott entgegenschlugen. Nein, ihren Dienst und ihre Verehrung wollte er nun für sich selbst gewinnen. Er war neidisch auf die Ehrenposition, die der unendliche Vater seinem Sohn Christus gegeben hatte, und hungerte nach dessen einzigartiger Machtfülle. Dem ganzen Himmel war es immer eine Freude gewesen, die Herrlichkeit des Schöpfers wiederzuspiegeln und über seinen Ruhm zu reden. Solange Gott alle Ehre erhielt, herrschten Frieden und Glück. Nun aber störte ein Misston die himmlische Sinfonie. Dass jemand entgegen dem Plan des Schöpfers sich selbst in den Vordergrund rücken wollte, ließ bei den treuen Engeln nichts Gutes ahnen. Himmlische Ratsversammlungen appellierten an Luzifer. Der Sohn Gottes legte ihm dar, wie groß, gütig und gerecht der Schöpfer ist und wie heilig und unveränderlich die Prinzipien seines Gesetzes. Gott selbst hatte die Ordnungen des Himmels aufgestellt. Ginge Luzifer davon ab, würde das seinen Erschaffer verunehren und seinen eigenen Untergang heraufbeschwören. Doch obwohl diese Warnungen von grenzenloser Liebe und Barmherzigkeit motiviert waren, weckten sie nur Luzifers Kampfgeist. Er gab seiner Eifersucht auf Christus nach und wurde umso entschlossener. Es war der Stolz auf seine eigene Herrlichkeit, der den Hunger nach größerer Macht nährte. Dass Luzifer von Gott bereits außerordentlich begabt und geehrt worden war, ließ ihn nicht etwa dankbar sein. Er schwelgte in seinem Glanz und seiner hohen Stellung und nahm sich vor, Gott gleich zu werden. Die Himmelsscharen liebten und verehrten ihn. Engel führten gerne seine Befehle aus. Seine Klugheit und Pracht übertrafen alle anderen, und dennoch, anerkannter Souverän des Himmels, mit derselben Machtfülle und Autorität wie der Vater, war der Sohn Gottes. Im Unterschied zu Luzifer war er bei jeder Beratung Gottes dabei und in alle göttlichen Pläne eingeweiht. Wieso steht Christus über allem? Fragte sich dieser mächtige Engel. Warum ist er höher geehrt als ich? Ab diesem Zeitpunkt verließ Luzifer seinen Platz direkt am Thron Gottes. Sein Plan war, auch die anderen Engel mit seiner Unzufriedenheit anzustecken. Er wollte sie dazu bringen, die himmlischen Ordnungen als unnötige Einschränkungen zu betrachten. Doch das war erst einmal sein streng gehütetes Geheimnis. Nach außen gab er sich den Anschein, allein aus Loyalität gegenüber Gott zu handeln. Er argumentierte, Engel seien doch in sich selbst heilig und sollten bedenkenlos ihrem eigenen Willen folgen dürfen. Er wollte Mitgefühl wecken, indem er es als ungerecht hinstellte, dass Gott Christus eine höhere Ehrenstellung gegeben hatte als ihm. Er behauptete, nicht für sich selbst nach mehr Macht und Ehre zu streben, sondern um alle Himmelsbewohner in die Freiheit und auf eine höhere Existenzebene führen zu können. Es war erstaunlich, wie viel Nachsicht und Geduld der barmherzige Gott Luzifer gegenüber bewies. Er wurde nicht sofort aus seinem hohen Amt entlassen, als seine grundlose Kritik begann, selbst dann nicht, als er seine Falschbehauptungen unter den Engeln streute. Lange noch durfte er im Himmel bleiben. Immer wieder wurde ihm Vergebung angeboten, wenn er sein Vorgehen bereuen und sich erneut unterordnen würde. Niemand außer einem unendlich liebevollen und weisen Gott hätte so vielfältige Wege ersinnen können, um ihn von seinem Irrtum zu überzeugen. Etwas wie Unzufriedenheit war im Himmel bislang gänzlich unbekannt. Nicht einmal Luzifer selbst verstand, was für Gefühle ihn da bewegten und wohin sie führen würden. Er kam aber an einem Punkt, wo er einsah, dass es keinerlei Anlass für seinen Unmut gab und er schlicht im Unrecht war. Ihm war bewusst, dass Gottes Forderungen absolut berechtigt waren und er dies auch vor dem ganzen Himmel bekennen sollte. Wäre es dazu gekommen, hätte er sich und viele Engel vor dem Untergang bewahren können. Seine Loyalität gegenüber Gott war zu diesem Zeitpunkt noch nicht völlig verloren gegangen. Zwar hatte er seinen Posten als schirmender Cherub an Gottes Thron verlassen, doch wäre er bereit gewesen, seinen Platz wieder einzunehmen, die Weisheit des Schöpfers zu bestätigen und sich mit der Aufgabe zu begnügen, die er nach Gottes großem Plan erhalten hatte, so wäre er wieder in sein Amt eingesetzt worden. Aber sein Stolz ließ das nicht zu. Hartnäckig verteidigte er sein Verhalten und bestand darauf, von seiner Seite gebe es nichts zu bereuen. Er entschied sich für die uneingeschränkte Konfrontation mit seinem Erschaffer. Luzifer war ein Superhirn und sein ganzes Genie wurde jetzt auf das eine Ziel konzentriert, durch Täuschung und Lügen die Sympathien der Engel zu gewinnen, die er befehligt hatte. Sogar der Umstand, dass Christus ihm Warnungen und Ratschläge gegeben hatte, verdrehte der Intrigant zu seinem Gunsten. Seinem engsten Vertrautenkreis hatte Satan sich als falsch beurteilt hingestellt. Seine Stellung werde angeblich nicht respektiert. Seine Kompetenzen sollten beschnitten werden. Von einer Umdeutung der Worte Christi ging er zu Verdrehungen und blanken Unwahrheiten über und warf Gottes Sohn vor, ihn vor den Himmelsbewohnern demütigen zu wollen. Auch in Diskussionen mit den treuen Engeln versuchte er, vom eigentlichen Punkt abzulenken. Alle, die er nicht ganz auf seine Seite ziehen konnte, beschuldigte er, sie hätten kein Interesse am Wohl der himmlischen Wesen. Genau was er selbst betrieb, warf er ihnen vor. Um zu beweisen, wie ungerecht Gott ihn behandelte, scheute er sich nicht, die Worte und Taten des Schöpfers falsch wiederzugeben. Es gehörte zu seiner Taktik, die Engel mit irgendwelchen Detailfragen über Gottes Pläne durcheinander zu bringen. Geschickt machte er das Einfache zum Mysterium und stellte die klarsten Aussagen Gottes als fraglich hin. Seine hohe Position im engsten Führungskreis der göttlichen Regierung gab seinen Aussagen umso mehr Gewicht. So entschloss sich eine große Anzahl seiner Rebellion gegen die Autorität des Himmels an. In seiner Weisheit ließ Gott Satan Spielraum, bis seine Kritik sich zu einem aktiven Aufstand ausgewachsen hatte. Seine Pläne mussten sich voll entfalten, damit jeder klar erkennen konnte, wohin sie letztlich führten. Als gesalbter Cherub war Luzifer hoch geehrt worden. Die Himmelswesen brachten ihm tiefe Liebe entgegen und er hatte großen Einfluss auf sie. Gottes Herrschaft erstreckte sich nicht nur über die Bewohner des Himmels, sondern über sämtliche von ihm erschaffenen Welten, und Satan glaubte, wenn er die Engel auf seine Seite ziehen würde, könnte er auch die anderen Welten überzeugen. Intelligent, feinsinnig und hinterlistig hatte er seine Sicht der Dinge präsentiert. Sein Täuschungspotenzial war enorm hoch und seine scheinheiligen Verdrehungen verschafften ihm einen Vorteil. Selbst die treuen Engel konnten ihn nicht wirklich durchschauen oder erkennen, wohin sein Betreiben steuerte. Dass Satan einerseits höchste Ehrengenossen hatte und andererseits sein Vorgehen so schwer einzuordnen war, machte es zu einer großen Herausforderung, den Engeln seine wahren Motive zu enthüllen. Die Sünde brauchte Zeit zum Ausreifen, sonst würde ihr schreckliches Wesen nicht voll sichtbar werden. Es war das erste Mal, dass im Universum Sünde aufkam, und Gottes heilige Geschöpfe hatten keine Vorstellung von ihrer verborgenen Dynamik und Zerstörungskraft. Sie ahnten nichts von den furchtbaren Folgen, wenn Gottes Gesetze missachtet werden. Satan hatte sein Tun anfangs mit dem Lippenbekenntnis getarnt, es ginge ihm um die Ehre Gottes, die Stabilität seiner Regierung und das Wohl aller Himmelsbewohner. Während er unbemerkt Unzufriedenheit unter den Engeln schürte, gab er sich auf raffinierte Weise den Anschein, alle Unzufriedenheit beseitigen zu wollen. Seine Forderungen nach einer Reform von Gottes Gesetz und Regierung begründete er damit, dies sei zur Erhaltung des himmlischen Friedens unumgänglich. Gott konnte in dieser Krise nur innerhalb der Grenzen von Recht und Wahrheit handeln. Satan hingegen trat als Schmeichler und Schwindler auf. Er hatte darauf hingearbeitet, Gottes Aussagen und seine Regierungspläne vor den Engeln zu verfälschen. Er hatte es als ungerecht hingestellt, dass Gott den Himmelsbürgern Gesetze und Regeln auferlege und als selbstherrlich von seinen Geschöpfen Unterordnung und Gehorsam zu verlangen. Dadurch war die Notwendigkeit entstanden, vor dem Himmel und allen Welten zu demonstrieren, dass Gottes Herrschaft tatsächlich gerecht und sein Gesetz in jeder Hinsicht optimal ist. Satan hatte sich als wohlmeinender Weltverbesserer präsentiert, daher musste für alle offensichtlich werden, was der wahre Charakter und das eigentliche Ziel des Aufrührers waren. Und dafür brauchte es Zeit. Seine eigenen finsteren Machenschaften mussten ihn bloßstellen. Satan hatte für Uneinigkeit im Himmel gesorgt, doch die Verantwortung dafür schob er auf Gottes Herrschaftsordnung. Dort sei die wahre Ursache aller Probleme zu suchen, und eben deshalb trete er für eine Überarbeitung der göttlichen Statuten ein. Es war darum nötig, dass Satan das Resultat seiner Thesen und vorgeschlagenen Änderungen praktisch demonstrieren konnte. Sein eigenes Scheitern sollte zu seiner Verurteilung führen. Von Anfang an hatte Satan ja betont, er sei kein Rebell. Das ganze Universum musste den Betrüger ohne Maske sehen. Selbst als entschieden war, dass Satans Anwesenheit im Himmel nicht länger toleriert werden konnte, ließ Gott ihn in seiner unendlichen Weisheit trotzdem am Leben. Gott möchte, dass seine Geschöpfe ihm aus Liebe dienen, weil sie sich von seiner Gerechtigkeit und Güte überzeugt haben. Doch die Bewohner des Himmels und anderer Welten hatten noch keinen rechten Begriff vom Wesen und den Folgen der Sünde. Wäre Satan zu diesem Zeitpunkt ausgelöscht worden, hätten sie darin nicht göttliche Gerechtigkeit und Gnade erkennen können und hätten Gott fortan eher aus Angst statt aus Liebe gehorcht. Das Gedankengut des Betrügers wäre nicht mit Stumpf und Stiel ausgerottet worden. Der Geist der Auflehnung wäre nicht vollständig verschwunden. Das Böse musste zur Reife kommen. Zum Wohl des ganzen Universums für alle Zeiten musste Satan seine Prinzipien voll entfalten. Erst dann würden seine Vorwürfe gegen Gottes Regierung allen Geschöpfen in ihrem wahren Licht erscheinen und Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sowie die Unveränderbarkeit seines Gesetzes in alle Ewigkeit über jeden Zweifel erhaben sein. Satans Rebellion sollte dem Weltall für alle Zeiten eine Lehre sein, ein unvergesslicher Zeuge für die Natur der Sünde und ihre schrecklichen Konsequenzen. Satans Alternativregierung und ihre Auswirkungen auf Menschen wie Engel würden zeigen, wo es endet, wenn man Gottes Autorität beiseite schiebt. Es wäre der Beweis, dass kein einziges Geschöpf außerhalb von Gottes Ordnungen Glück finden kann. Damit sollte die Geschichte des entsetzlichen Experimentes, einen Aufstand gegen Gott zu wagen, allen treuen Wesen für immer als Schutzschild dienen. Keiner würde sich je täuschen lassen. Die Erinnerung an die unausweichlichen Folgen der Sünde würde sie vor Ungehorsam und Strafe bewahren. Der große Machterschleicher rechtfertigte sich bis zur letzten Minute des Streites im Himmel. Als erklärt wurde, er müsse mitsamt seiner Sympathisanten aus diesem paradiesischen Ort ausgestoßen werden, brachte der Erzrebell unverhohlen seine Verachtung für das Gesetz des Schöpfers zum Ausdruck. Einmal mehr bestand er darauf, Engel bräuchten keine Vorschriften, sie sollten sich selbst überlassen bleiben, der eigene Wille sei ihr unfehlbarer Führer. Die göttlichen Ordnungen prangerte er als Freiheitsbeschränkung an und erklärte, er werde das Gesetz abschaffen. Wären die himmlischen Scharen erst einmal von diesem Joch befreit, würde für sie ein besseres und herrlicheres Leben beginnen. Die Schuld für alles gaben die Aufrührer einstimmig Christus. Hätte er sie nicht zurechtgewiesen, hätten sie niemals rebelliert. Was für eine hartnäckige, trotzige Auflehnung! Obwohl sie vergeblich gegen Gottes Herrschaft gekämpft hatten, besaßen sie immer noch die Dreistheit, sich als die unschuldigen Opfer eines Tyrannen zu inszenieren. So wurden der Rebellenführer und alle seine Anhänger schließlich aus dem Himmel verbannt. Der Geist jener Rebellion im Himmel lebt bis heute auf der Erde weiter. Satan verfolgt unter den Menschen dieselbe Politik wie damals unter den Engeln. Seine Denkweise treibt die Ungehorsamen an und wie er versuchen sie, alle göttlichen Ordnungen abzuschütteln. Gottes Gebote zu übertreten sei Freiheit, beteuern sie. Wird Fehlverhalten getadelt, reagieren sie mit Hass und Widerstand. Wird das Gewissen von Gottes warnenden Botschaften aufgerüttelt, verführt Satan sie dazu, sich zu rechtfertigen und Mitgefühl für ihr sündiges Leben zu wecken. Statt sich zu korrigieren, erregen sie Unmut gegen den Überbringer der Botschaft, als wäre er das einzige Problem. Von den Tagen des gerechten Abel bis in die Gegenwart war dies immer die Vorgehensweise gegen jeden, der es wagte, Böses zu tadeln. Dieselben Lügen, mit denen Satan im Himmel Gott als gnadenlosen Diktator dargestellt hatte, verleiteten die Menschen zur Sünde. Und nach seinem Erfolg erklärte er, der Grund für den Fall des Menschen seien, ebenso wie bei seiner eigenen Rebellion, Gottes grundlose Einschränkungen. Ganz anders aber beschreibt der Ewige sich selbst. der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber den Schuldigen keineswegs ungestraft lässt. Satans Verbannung aus dem Himmel demonstrierte Gottes Gerechtigkeit und hielt die Ehre seines Thrones aufrecht. Als aber die Menschen dem abtrünnigen Betrüger Glauben schenkten und sündigten, bewies Gott seine Liebe, indem er seinen einzigen Sohn für die gefallene Menschheit in den Tod gab. Gottes Bemühen um eine Versöhnung machte seinen Charakter sichtbar. Der freiwillige Opfertod von Christus zeigt dem ganzen Universum unwiderlegbar, dass Luzifers gezielter Aufstand nicht im geringsten der Regierung Gottes anzulasten ist. Mit der Menschwerdung des Erlösers und seinem Leben auf der Erde trat der Streit mit Satan in seine entscheidende Phase ein. Jetzt fiel die Maske des großen Meisters der Illusion. Nichts anderes hätte bei den himmlischen Engeln und dem ganzen Kosmos sämtlichen Sympathien für Satan so restlos ein Ende setzen können wie sein unbarmherziger Krieg gegen den Retter der Welt. Die gotteslästerliche Aufforderung, Christus solle ihn anbeten, seine Unverfrorenheit, ihn auf den Berggipfel und die Tempelzinnen zu versetzen, sein heimtückisches Drängen, er solle sich aus der schwindelnden Höhe hinabstürzen, die rastlose Bösartigkeit, mit der er ihn von einem Ort zum nächsten trieb, mit der er Priester und Volk aufhetzte, seine Liebe abzuweisen und zuletzt lauthals seine Kreuzigung zu fordern, alles das erregte Staunen und Empörung im Universum. Dass die Welt Christus ablehnte, ging von Satan aus. Der Fürst des Bösen warf seine ganze Macht und Hinterlist in die Waagschale, um Jesus zu vernichten, denn er sah, dass die Barmherzigkeit und Liebe des Heilands, sein Mitgefühl und liebevolles Verständnis der Welt vor Augen führten, wie Gott wirklich war. Jeder einzelne Schritt von Gottes Sohn traf auf den Widerstand Satans. Menschen dienten ihm als Werkzeug, um das Leben des Erlösers mit Schmerz und Leid zu erfüllen. Die Verdrehungen und Lügen, mit denen er seine Mission aufzuhalten versuchte, der Hass, der Jesus von den rebellischen Menschen entgegenschlug, die gnadenlosen Anklagen gegen den einen, dessen Leben aus lauter Güte bestand, offenbarten einen tief sitzenden Rachedurst. Die unterdrückte Glut von Neid und Groll, Hass und Vergeltung brach auf Golgatha, dem Hügel der Kreuzigung, wie ein Feuerstrom gegen den Sohn Gottes hervor. Und der ganze Himmel schaute in wortlosem Grauen zu. Als das große Opfer vollbracht war, stieg Christus in den Himmel auf. Er wollte die Anbetung der Engel aber nicht zulassen, bis er seine Bitte vorgebracht hatte. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Da kam vom Thron des Vaters mit unbeschreiblicher Liebe und Kraft die Antwort: Alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Jesus war vollkommen unschuldig geblieben. Endlich war seine Erniedrigung vorbei, sein Opfer vollständig. Nun erhielt er einen Ehrennamen, der über jedem anderen Namen steht. Von da an gab es keinen Zweifel mehr, dass Satan schuldig war. Er hatte sich als Lügner und Mörder entlarvt. Und genauso wie er seine Macht über die Menschen ausübte, hätte er auch über die Bewohner des Himmels geherrscht, wäre es ihm erlaubt worden. Er hatte behauptet, es sei befreiend und erhebend, Gottes Gebote zu brechen. Aber jetzt war deutlich, wohin es tatsächlich führte: in Gefangenschaft und Erniedrigung. Satans Vorwürfe gegen Gottes Charakter und Regierung entbehrten ganz offenkundig jeglicher Grundlage. Er hatte Gott beschuldigt, von seinen Geschöpfen nur deshalb Unterordnung und Gehorsam zu verlangen, um sich selbst zu bestätigen. Der Schöpfer würde zwar Selbstlosigkeit von anderen fordern, selbst aber keinerlei Verzicht oder Opfergeist beweisen. Nun war deutlich geworden, dass der Herrscher des Alls zu dem größtmöglichen Liebesopfer bereit war, um die in Sünde gefallene Menschheit zu retten, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Auch konnte jeder sehen, dass es Luzifers Verlangen nach Macht und Ehre gewesen war, das die Sünde hatte entstehen lassen. Christus dagegen, um die Sünde wieder zu beseitigen, hatte sich erniedrigt und war gehorsam geworden bis in den Tod. Gott hatte gezeigt, wie tief er den Geist der Rebellion verabscheut. Der ganze Himmel wurde Zeuge seiner Gerechtigkeit, sowohl in der Verurteilung Satans als auch in der Erlösung des Menschen. Luzifer hatte erklärt, wenn Gottes Gesetz unveränderlich sei, sei die Bestrafung unumgänglich und kein einziger Übertreter könne die Gunst des Schöpfers je wieder erlangen. Er hatte behauptet, die sündige Menschheit sei nichts zu retten und somit seine rechtmäßige Beute. Doch der Tod von Christus war ein unwiderlegbares Argument zugunsten des Menschen. Die gesetzlich vorgeschriebene Strafe traf den einen, der Gott gleich war. Der Sohn Gottes triumphierte über Satans Macht und dem Menschen stand es nun offen, die Schuldlosigkeit von Christus für sich zu beanspruchen und durch ein Leben in Demut und Reue ebenso zu triumphieren. Doch Christus kam nicht nur auf die Erde, um durch sein Leiden und Sterben die Menschheit zu retten. Es war sein Auftrag, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Nicht nur vor den Bewohnern dieser Welt sollte das Gesetz ins richtige Licht gerückt werden, vor dem gesamten All musste demonstriert werden, dass Gottes Gebote unveränderbar sind. Wäre ein Kompromiss möglich gewesen, hätte Gottes Sohn nicht zu sterben brauchen. Aber sein Tod beweist, am Gesetz Gottes ist nichts zu rütteln. Das Opfer, zu dem unendliche Liebe Vater und Sohn antrieb, um Sünder zu erlösen, offenbarte dem ganzen Universum eindrücklich, dass Gerechtigkeit und Erbarmen die Basis von Gottes Gesetz und Regierungsform bilden. Und nichts weniger als der bestehende Erlösungsplan konnte das erreichen. Bevor das letzte Gericht vollstreckt wird, wird klar sein, dass es für die Sünde nie einen Grund gab. Wenn der Richter der ganzen Erde die Frage an Satan richtet, warum hast du gegen mich rebelliert und meinem Reich die Untertanen geraubt? Wird der Urheber des Bösen keine Antwort finden. Jeder Mund wird still bleiben, die ganze revoltierende Menge schweigen. Das Kreuz von Golgatha verkündet dem All, dass das Gesetz unwandelbar ist und Sünde den Tod bringt. Als der Heiland mit seinem letzten Atemzug »Es ist vollbracht« ausrief, läuteten für Satan die Todesglocken. Der schon so lang andauernde große Kampf war nun entschieden und die endgültige Eliminierung des Bösen sicher. Der Sohn Gottes erniedrigte sich bis ins Grab, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. In seiner Ehrsucht hatte Luzifer gesagt, ich will meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch Gott erklärt, ich will dich zu Asche machen auf der Erde. Es wird für immer aus sein mit dir. Wenn der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt, werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Das ganze Universum hat mitverfolgt, was Sünde ist und wohin sie führt. Wäre sie gleich zu Beginn radikal ausgelöscht worden, hätte dies Engel erschrocken und Gott Unehre gebracht. Jetzt aber bestätigt ihre Beseitigung seine Liebe und festigt seinen Ruhm vor allen kosmischen Wesen, die nichts lieber tun als seinen Willen, weil sie sein Gesetz im Herzen tragen. Das Böse wird nie wiederkommen. Gott hat versprochen, die Drangsal wird sich nicht zum zweiten Mal erheben. Gottes Gesetz, das Satan als sklavisches Joch verunglimpft hat, wird als Gesetz der Freiheit geehrt. Jedes einzelne Geschöpf hat einen Prozess der Prüfung und Bewährung durchgemacht und niemand wird je wieder auf den Gedanken kommen, sich von dem einen abzuwenden, dessen unfassbare Liebe und grenzenlose Weisheit so vollständig offenbar geworden sind.